Ja, schön, euch alle zu sehen. Ein bisschen so im Dunkeln, aber es ist eigentlich sehr, sehr, naja, fast schon heimelige Atmosphäre. Und so dürfen wir ganz bewusst und ohne Angst und voller Glauben und Dankbarkeit das alte Jahr beenden, das Jahr 2024, und mit Gottes Hilfe in ein neues Starten 2025 und erwarten, dass Gott Gutes für dich und mich bereithält. 366 Tage hatte dieses Jahr. Warum? Es ist ein Schaltjahr. Wie erkennt man ein Schaltjahr? Ein bisschen gegoogelt. Ja, es hat eben einen Tag mehr. Der Februar hat 29 Tage. Und man kann es sich ganz einfach merken, ein Schaltjahr ist immer durch 4 teilbar. Wusste ich auch nicht. Ganz simpel und logisch. Also 2024 ist durch 4 teilbar und dann das nächste Mal 2028 und so weiter ist dann Schaltjahr. Ja, wir zählen Tage, wir zählen die Jahre. Heute ist der letzte Tag des Jahres 2024. Schon früh haben die Menschen angefangen, Tage und Jahre zu zählen. Laut Internet hat der jüdische Kalender, beginnt er im Jahr 3761 vor Christus, damit wären wir jetzt im Jahr 5785. Nach dem jüdischen Kalender, der sich nach dem Mond richtet. Die Römer erfanden den julianischen Kalender, und dann lesen wir, dass der Papst Gregor der 13., der hat im 16. Jahrhundert gelebt, er hat diesen Kalender reformiert, und seitdem gilt zumindest hier in der westlichen Welt für uns der sogenannte gregorianische Kalender, nach dem wir uns richten. Ja, das Jahr geht zu Ende. Was haben wir alles erlebt in 2024? Vieles, vieles Gutes, vielleicht auch Rückschläge, auch Leid vielleicht erfahren oder Niederlagen. Und wir wissen nicht, was erwartet uns im Jahr 2025. Wenn man den Medien Glauben schenkt, dann sind die Mehrheit der Bevölkerung, zumindest in Deutschland, sie schaut sehr skeptisch oder pessimistisch in die Zukunft des Jahres 2025. Die Selbstständigen blicken mit Sorge auf das Jahr 2025, hieß es in der Zeitung. Und auch seit den letzten Erfahrungen, auch in den Weihnachtstagen, wieder ein Anschlag. Es gibt viele Zukunftsängsten, gerade wir Deutschen oder in Deutschland sind dafür bekannt. Und wie gesagt, es überwiegt in der Bevölkerung eher die Enttäuschung, vielleicht auch die Angst vor der Zukunft. Ja, aber wir haben als Christen allen Grund, wie wir schon gehört haben, in den Liedern zuversichtlich in die Zukunft zu schauen. Wir verlassen heute das Jahr, das alte Jahr, und gehen in ein neues Jahr über. Es ist ein Übergang. Nur ein kleiner, aber es ist ein Übergang. Ein altes Jahr geht zu Ende, ein neues Jahr wird beginnen. Ein Lebensabschnitt endet, ein neuer beginnt. Und manche Übergänge sind so simpel wie der Übergang in ein neues Jahr und vielleicht auch nur kurzer Übergang. Und manche Übergänge dauern für uns vielleicht länger und machen uns vielleicht Angst und Sorge. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, Übergänge meistern mit Jesus. Wie gesagt, wir leben in gewissen Lebensabschnitten immer und gehen dann in einen neuen über. Jetzt werden wir in ein neues Jahr übergehen. Wir wissen nicht, was es bringt, aber es ist ein Übergang. Zum Ende des Gottesdienstes werden wir wieder gemeinsam singen, von guten Mächten wunderbar geborgen. Das hat Dietrich Bonhoeffer in der Gestapohaft 1944 geschrieben. 7 Strophen, sie sind der Weihnachts- und Neujahrsgruß an seine Verlobte, die Eltern und Geschwister. Er schreibt das Gedicht im Dezember 1944 im Gefängnis in der Gestapohaft. Und einige Monate später wird er hingerichtet, und eigentlich ahnt er schon, dass sein Leben auf Erden wahrscheinlich nicht, dass er das nicht im Frieden sterben wird oder einfach gut zu Ende gehen wird. Er mag es geahnt haben und trotzdem hat er dieses starke Lied verfasst, dass wir, das bis heute zum Jahresende immer gerne gesungen wird von Christen, von gläubigen Menschen, weil darin die Hoffnung eben beschrieben wird, die nur Jesus geben kann, die nur Gott geben kann. Aber für ihn war das eine Zeit des Übergangs. Wie hat er sie erlebt? Er konnte dieses Lied schreiben. In Lukas 22, die Verse 31 bis 33, lesen wir auch eine Zeit des Übergangs. Jesus beim letzten Abendmahl, er erklärt den Jüngern seinen Weg, den er jetzt gehen muss. Es ist eine sehr besondere, Atmosphäre, eine Schwere, die Jünger so nicht kannten. Also die Jünger haben ja vieles erlebt, auch viele Anfeindungen von den Pharisäern und Diskussionen und Debatten. Aber das war ein besonderer Abend. Einerseits sehr intim, Jesus sagt selber, er sehnt sich danach, mit ihnen das Abendmahl zu feiern. Sehr vertraut, eine enge Gemeinschaft, nur die engsten Freunde und doch so anders, weil es eben eine Übergangszeit ist und jeder spürt das irgendwie. Und Jesus sagt hier zu Petrus, sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Wie gesagt, Petrus und seine Mitstreiter, die Jünger, erleben eine Zeit des Übergangs. Jesus wird feiern das Abendmahl, Jesus wird gefangen genommen. Erstmal Gethsemane, sie schlafen ein, sie wissen nicht wieso. Sie ist eigentlich kein Problem, eine Stunde wach zu bleiben. Und doch merken sie, sie können dem nicht widerstehen. Es ist zu stark, was da in der Luft ist. Und hier sagt Petrus noch wie immer ganz selbstbewusst und von seiner Stärke und Entscheidungskraft überzeugt, wenn alle dich verlassen werden oder dich verloren, werde ich dich niemals verlassen. Und Jesus sagt, noch heute Nacht wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus verließ sich hier in dieser Situation nur auf sich, seine Kraft. Und er wusste nichts von der geistlichen Realität, die stärker war als seine Kraft. Er wusste nichts von dem Widersacher. Jesus sagt hier, Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Jesus wusste, was ihm bevorsteht. Er wusste auch, was die Jünger erwartet. Und er hat gebetet für seine Jünger, für diese Zeit des Übergangs. Weil der Satan, der Feind Gottes, so viel mächtiger ist als wir Menschen. Und wenn wir auf uns allein gestellt sind, dann haben wir keine Chance. Diese geistliche Realität hat Petrus damals nicht auf dem Schirm gehabt, hat sie nicht gesehen. Und jemand hat dazu gesagt, wer mit dem Widersacher nicht rechnet, der hat sich schnell verrechnet. Ich weiß nicht, ob du und ich, wenn wir in besonderen Situationen sind, ob wir mit der geistlichen Realität rechnen, dass es jemanden gibt, der stärker ist als wir, wenn wir auf uns allein gestellt sind. Petrus hat in dieser Situation damit nicht gerechnet und hat sich sehr stark verrechnet. Wir wissen, er hat dann Jesus tatsächlich dreimal verleugnet und hat das bitter bereut und hat in die tiefste Verzweiflung gestürzt, diese Erfahrung dass er nicht genug Kraft hatte. Er hatte Jesus lieb gehabt. Er wollte ja nicht versagen und trotzdem hat er versagt. Er hat nicht standgehalten in dieser Zeit des Übergangs. Aber wichtig ist für dich und mich, wenn wir in Zeiten des Übergangs sind, wer ist bei dir? Wer hilft dir, wenn du dir selber nicht mehr helfen kannst? Jüngst hat mir eine Bekannte gebeichtet, wie viel Geld sie in den letzten Monaten für Psychologen und Psychiater ausgegeben hat. Eine ganze Menge. Ist teuer. Man kann sich helfen lassen auf diese Weise. Viele Menschen in der heutigen Zeit leiden unter Depressionen, unter seelischen Ungleichgewichten, Krankheiten. Und ja, es ist mit Sicherheit auch berechtigt, dass es solche Ärzte gibt. Aber wir wissen, der beste Arzt ist immer noch vor allem für uns, die wir Jesus kennen, ist der Herr Jesus. Lukas 24, 29, da lesen wir, ein paar Tage später fahren zwei andere Jünger, sind auch in dieser Zeit des Übergangs, wissen nicht, wie es weitergeht, sind unterwegs nach Emmaus und begegnet dort auf dem Weg einen Mann, der mit ihnen geht und mit ihnen spricht. Und dann machen sie Rast und da lesen wir Lukas 24, 29. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Noch wussten sie nicht hundertprozentig, dass es Jesus war, der mit ihnen unterwegs war und doch spürten sie irgendwie, doch es muss der Herr gewesen sein. Nachher sagten sie zueinander, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete und uns die Schrift öffnete? Sie wollten, dass Jesus bei ihnen bleibt. In Zeiten des Übergangs, der Übergänge ist es lebenswichtig, an Jesus festzuhalten und bei ihm zu bleiben. Ich weiß nicht, wie du jetzt dieses Jahr erlebt hast, 2024. Ging alles rund? Lief alles rund? Bist du voller Zuversicht? Bist du voller Freude auf das Neue? Oder fühlst du dich vielleicht auch in einer Zeit des Übergangs und ja, merkst, dass deine Kräfte nicht ausreichen? Dann bist du ermutigt, an Jesus festzuhalten. In Hebräer 2, 17 bis 18 heißt es, daher musste er, nämlich Jesus Christus, in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, und die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Wir wissen, dass unser Herr alle Macht, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Er hat alle Macht, aber er ist deswegen auch ja uns so lieb und so teuer, weil wir nicht nur lesen, wir wissen, er hat als Mensch hier gelebt. Er kann mit dir und mir mitfühlen, wenn es uns gerade sehr schlecht geht, wenn wir vielleicht in einem Tief sind. Es heißt hier von ihm, er wurde ein hoher Priester, der nicht irgendwie ganz oben ist und überhaupt nicht mitfühlen kann, was wir Menschen hier erleben und erfahren, auch an Schwierigkeiten. Nein, er ist ein barmherziger und treuer Hohepriester, weil er dich, was wir erleben können, auch an tiefsten Tiefen, da ist er durchgegangen. Und das ist ein riesiger Trost für alle, die vielleicht heute sich nicht so freuen können, weil sie gerade irgendwo drinstecken in einer Zeit des Übergangs und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Übergangszeiten sind doch Zeiten, in denen wir uns schwach fühlen und entmutigt sind. Ja, darf ich mich als Christ überhaupt schwach fühlen? Darf ich Schwäche zeigen? Oder muss ich immer, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, immer sagen, super, Halleluja. Ich habe einen Freund, der hat immer den Spruch auf den Lippen gehabt, immer vorwärts, mit Jesus natürlich. Und ich hatte die letzten Jahre, wir leben weit voneinander. Ich weiß nur, er ist ein paar Jahre älter als ich, dass er durch eine Krebserkrankung durchgegangen ist, die schwer war, dass er jetzt wieder wohlauf ist. Ich weiß nicht, ob er immer, auch in schweren Zeiten, immer so sagen konnte, immer vorwärts. Nun, wir dürfen ehrlich sein, auch wenn wir sowas sagen, wenn wir Schwäche haben, müssen wir nicht so tun, als wären wir Supermänner oder Superfrauen. Ja, wir sind priesterliches Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein berufenes Volk. Und trotzdem wissen wir, dass wir immer wieder auch als Menschen, auch als Christen versagen und auch fallen können. Es gibt eine Geschichte, die ist sehr ermutigend im Alten Testament. Ein geistlicher, naja, schon Supermann, Superheld oder eine geistliche Größe, der Prophet Elia. Wir lesen von ihm in 1. Könige 19,4. Da heißt es über ihn, oder heißt es von ihm, er selbst, Elia, aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er erbat sich für sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Elia, dieser Situation geht ein Sieg voraus, den gab es so noch nie. 450 Baalspriester, Elia alleine auf dem Berg, ruft alle zusammen. Es gibt ein Battle, ein Kampf. Wessen Gott wird jetzt mit Feuer antworten? Elia hat natürlich die Gewissheit von Gott, der wahre Gott wird mit Feuer antworten. Aber er steht alleine gegen 450 Priester, die den ganzen Tag schreien und in Ekstase geraten und sich schneiden zum Schluss, um irgendwie diesen Baal zu bewegen, zu antworten. Es passiert nichts. Wir wissen, Elia macht ganz, ganz simpel das, was eben nach dem Alten Testament auch vorgeschrieben war, und baut einen Altar und legt ihm das Opfer drauf und begießt es mit Wasser noch und nöcher, dass alles voller Wasser ist. Und Gott antwortet mit Feuer. Und es ist ein Riesensieg, ein Riesensieg. Und dann geht er sofort mit seinem Diener und betet um den Regen. Und es fängt nach 3,5 Jahren an zu regnen. Regen setzt ein und das heißt dann von ihm, Elia läuft vor Ahab. Ahab fährt mit dem königlichen Gespann, also Pferdegespann. Und Elia in der Kraft Gottes läuft da zu Fuß und überholt den König auf dem Weg in die Stadt. So, das ist die Vorgeschichte. Ein Riesensieg, ein gewaltiger Sieg. Und dann kommt Isabel nach Hause und erfährt, was passiert ist. Und sie sagt, das und das sollen die Götter mir tun, wenn Elia am Leben bleibt. Was passiert? Wir haben es gelesen. Elia geht in die Wüste und erbittet für sich den Tod und sagt, ich bin nicht besser als meine Väter. Hast du das Gebet schon mal gebetet, dass du nicht besser bist als deine Väter? Es ist eine heilsame Erkenntnis manchmal, dass wir nicht besser sind als unsere Väter, als die vor uns auch mit Jesus unterwegs waren. Gerade vielleicht in jungen Jahren neigen wir auch als Christen vielleicht dazu, auch vielleicht ein Stück weit zu verachten unsere geistlichen Wurzeln, weil wir denken, weil wir die Fehler sehen von der Generation vor uns und denken, wir können es besser. Und irgendwann mal bringt Gott, wenn du so unterwegs bist, bringt Gott dich und mich immer an einen Punkt, wo wir dann sagen mit Elia, ich bin nicht besser als meine Väter. Also ich war schon an dem Punkt. Gebe ich gerne und offen zu. Ja, wir sind bestimmt nicht besser, aber wir sind besser dran, singt man von Siebald. Wir sind nicht besser als unsere Väter, aber wir haben trotzdem wie unsere Väter auch denjenigen mit uns, der alles kann. Menschen wenden sich gerne an Christen, die authentisch sind, die so sind, die auch zeigen, auch ihre Schwächen zeigen, die nicht so tun, als könnten sie oder als kennen sie nur Siege und keine Niederlagen. So geht es mir, so geht es dir wahrscheinlich auch. Es gibt übrigens, ich werde heute nicht C.S. Lewis zitieren, das macht dann unser Gast von der Bibelschule, aber es gibt eine gute, interessante Geschichte, Fathers 2, wurde verfilmt jetzt. Mark Wahlberg spielt da diesen Menschen. Eine interessante Geschichte von einem Stuart Long, hieß er, aufgewachsen in einer kaputten Familie als zweites Kind und sein Bruder ist gestorben und der Vater gibt ihm irgendwie die Schuld. Der Vater wird Trinker. Stuart beginnt sein Geld mit Boxen zu verdienen und kann irgendwann nicht weiter. Und dann erlebt er auch einen sehr schweren Motorradunfall, den er eigentlich wie durch ein Wunder überlebt und entscheidet sich, Priester zu werden. Ja, und dann wird er auch noch unheilbar krank und an der Krankheit ist er dann immer praktisch an den Rollstuhl gefesselt und wird auch nur 50 plus Jahre alt und ja, stirbt eigentlich vor der Zeit. Aber in dieser Zeit kommt Heilung in seine Familie, weil er eben zu Jesus findet. Und die Leute stehen Schlange, um in Seelsorge zu ihm zu gehen, weil er als schwacher Mensch ihm begegnet. Er sitzt im Rollstuhl, er hat Tiefen erlebt, schlimme Tiefen, und er kann andere trösten, man kann andere auf Jesus hinweisen, auf Gott. Und so hat er Geschichte geschrieben. Heute habe ich irgendwie bei Facebook dann kurz noch ein Zitat von Samuel Koch gesehen, das ist dann irgendwie verschwunden. Kennen ja auch viele, 2016 bei Wetten, dass verunglückt und seitdem im Rollstuhl. Aber als Ermutiger unterwegs, weil er mit Jesus lebt. Und er dann, also sinngemäß, hat er dann geschrieben, besser im Rollstuhl in den Himmel als zu Fuß in die Hölle. Und Paulus schreibt an die Korinther in 2. Korinther 12, Verse 8 und 9 über sich selber. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll, nämlich Satans Engel. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Wir haben gehört, es gibt nachher noch Raum für Zeugnisse oder für mindestens ein Zeugnis. Ja, ein Zeugnisgottesdienst, in dem wir uns unserer Schwachheit rühmen. Das wäre doch was, oder? Ja, wir dürfen ganz ehrlich mit dem, was wir erleben, zu Gott kommen, auch einander das als Zeugnis weitergeben, wo Gott uns geholfen hat in unserer Schwachheit, in unserem Tiefpunkt, in unserer Übergangszeit. Zum Schluss möchte ich so ein Zeugnis vorlesen, nicht das Ganze, nicht den ganzen Artikel, aber auszugsweise, das ist sehr gut veranschaulicht. Jonathan Pabst heißt der gute Mann, ist viel jünger als ich, beschreibt sich selber als leidenschaftlicher Sohn Gottes, Familienvater und Coach, ehemals ICF-Pastor. Winter 2016, es ist Nacht. Ich fahre auf einer Landstraße, Ortsausgang. Ich beschleunige 80, 90, 120, 130. Ich kenne die Strecke wie wenige andere. So oft bin ich hier lang gefahren. Mir kommt ein anderes Fahrzeug entgegen und die Lichter stechen blendend in meine Augen, als es über eine Kuppe mir entgegenkommt. Ich denke noch, der fährt aber weit in der Mitte. Ich weiche leicht nach rechts aus. Mein Reifen verkeilt sich zwischen Fahrradbelag und Straßengraben. Ich versuche noch, durchs Lenken zu korrigieren, aber ich bin zu schnell. Ich verliere die Kontrolle. Jetzt geht alles noch schneller. Das Steuer verreißt mir. Mein Auto rast quer über die Straße in den gegenüberliegenden Graben, fliegt die Böschung hinauf, überschlägt sich mehrfach, dreht sich über die Motorhaube und bleibt schließlich liegen. Ich löse meine völlig verkrampften Hände vom Lenkrad und stelle fest, dass ich mich noch ganz gut bewegen kann. Ich rufe nach meiner Frau, die seit einigen Wochen schwanger ist und neben mir sitzt. Oder saß? Ist sie noch da? Ich drücke den Warnblinker, um sicher zu gehen, nicht noch andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Meine Frau antwortet mir. Wir klettern aus dem Auto und nehmen uns in die Arme. Außer einigen Kratzern scheint es uns gut zu gehen, Gott sei Dank. Auch die Untersuchungen im Krankenhaus ergeben nichts anderes. Unserem Baby geht es blendend. Und wir haben kaum Verletzungen. Das Auto hat einen Totalschaden. Trotz des scheinbar guten Ausgangs war dieser Unfall der Beginn einer der schmerzhaftesten Zeiten meines bisherigen Lebens. Ich habe viel verloren, es hat sich viel verändert und ich habe auf wundersame Weise auch viel dazu gewonnen. Es beginnt in den Nächten. Ich wache auf und schwitze, als würde ich immer noch das Lenkrad in den Händen halten. Mein ganzer Körper ist verkrampft. Ich fühle mich einfach nur leer. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Die Wahrscheinlichkeit, einen solchen Unfall so zu überleben, ist so gering, aber in mir ist keine Dankbarkeit oder Freude über dieses Wunder. Ich bin einfach nur müde, als hätte jemand den Stecker gezogen. Bisher hatte ich mich für ziemlich stabil gehalten. Diejenigen, die weniger belastbar und aktiv waren, hatte ich oft als übersensibel gehalten. Meine Belastbarkeit sicher 8 von 10 möglichen Punkten. Ich arbeite im Jugendstrafvollzug. Konfrontation, Konflikt, das Leiten von Emotionen gehören zu meinem Alltag. Ich war mein Leben lang stark. Schwäche, was ist das? Das dachte ich, würde es aber nie laut sagen. Über sowas redet man nicht, als junger Mann sowieso nicht. Doch jetzt kann ich nicht mehr. 3 lange Monate kämpfe ich. Wo ist mein innerer Friede geblieben? Irgendwann stelle ich fest, dass er nie wirklich da war, dieser Friede. In mir war vor allem ich. Meine Vision, meine Hilfsbereitschaft, mein Drang, die Welt zu verändern, mein Eifer, meine Fähigkeiten, mein Selbstbewusstsein. Und dann Schicksalsschlag oder Segen. Ein langer Weg. Noch kurzen Schluss. Irgendwann später höre ich von einem meiner geistlichen Väter diesen Satz. Wenn du dich nicht mit der Schwäche in dir versöhnst, wirst du immer wieder rückfällig werden. Anders gesagt, wenn du nicht in deiner Schwachheit kapitulierst, wirst du immer wieder davor fliehen und unbarmherzig zu dir selbst und zu anderen sein. Genau an diesen schwachen Punkten geht es darum, Gott als Vater zu erleben. Ich erlebe, wie Gott in meiner Schwachheit mächtig wird, indem er mich auf vielfältige Weise versorgt. Das beginnt bei einem viel zu vollen Terminplan, den er für mich aussortiert. Es endet flach auf dem Boden liegend, wenn mir mal wieder alles über den Kopf wächst. Die Tiefe, mit und durch ihn lieben zu lernen, ist für mich zu einem Weg der Erziehung geworden. Ich muss die Orte der Schwäche nicht länger fürchten, weil Gott, der Vater, dort schon lange vor mir da ist. Das macht mich in ihm unbesiegbar schwach, aber auch nahbar und ergänzungsfähig, trotz meines Tatendrangs und all der vorbereiteten Visionen. Auch dieser Bruder in Christus steckt irgendwie in so einer Übergangszeit oder vielleicht hat er sich mit ihr ausgesöhnt und erfährt, dass Jesus ihn in seiner Schwachheit oder trotz seiner Schwachheit und ihn in seiner Schwachheit gebrauchen kann für andere Menschen. Ich habe am Anfang gesagt, ich weiß nicht, vielleicht ist es für die meisten von uns nur ein kleiner Übergang heute, von einem Jahr ins andere. Vielleicht hast du dich aber auch wiedergefunden und weißt oder stellst fest, dass du selber irgendwie in einer längeren Übergangszeit dich befindest oder auch feststeckst. Ja, wir haben es gehört, mit Jesus bist du auch Übergangszeiten unbesiegbar schwach. Das möchte ich uns mitgeben. Am Anfang haben wir gehört, wer mit dem Widersacher nicht rechnet, der hat sich schnell verrechnet. Aber wir als Christen, als Nachfolger von Jesus, dürfen vor allem mit Jesus rechnen. Damals hat Petrus aufgerichtet wieder. Bei Petrus war die Übergangszeit, Gott sei Dank, nicht lange. Nach der Auferstehung, nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, war Petrus nicht mehr der Alte. Er wusste aber um seine Wunden und er wusste, er konnte auch mit anderen mit Sicherheit auch mitfühlen, die Ähnliches erlebt haben, Ähnliches versagen. Und auch du und ich, wir dürfen mit Jesus rechnen und wir sollen mit Jesus rechnen. Mit ihm sind wir unbesiegbar schwach. Das möchte ich dir mitgeben, wenn du dich so fühlst. Oder kannst du auch sagen, ich bin stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, das sind wir.